Also.
Immer noch.
Silananda wurde als Shaila geboren, einst in Spanien. Und Shaila hat sich nicht als Mann empfunden, wurde aber schon dazu.
Als Frau. Nicht als Frau.
Dankeschön. Ja, ich habe die Eltern mal kennengelernt, total nette Eltern, aber zieh dir doch mal was Gescheites an. Gestern mal mit Röckchen und so weiter und das hat nie gepasst. Und aufgrund der gesellschaftlichen Situation hat sich dann Shaila irgendwann entschieden, vielleicht sollte ich mich lesbisch nennen. Und das war auch nicht sehr befriedigend, aber das war eben so. Und als wir uns kennenlernten, Shaila damals ist Anfang 2015 sozusagen mein Schüler geworden. Inzwischen mein Best Buddy, ein guter Freund. Und ich habe Shaila noch als Shaila kennengelernt. Und im Laufe der Zeit hat Shaila dann entdeckt, dass trotz oder vielleicht gerade wegen der buddhistischen Praxis diese Diskrepanz, sich anders zu empfinden, als die Menschen einen benennen, dass die eigentlich nicht wahrhaftig ist, dass es unauthentisch ist. Und dann kam ein Prozess, wo er gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht als Frau gesehen werden, weil ich mich nie so empfunden habe. Und das war für die, die damals noch Shaila kannten, eigentlich keine Überraschung, weil wir kennen ihn so, wie er ist. Und es war neu, besonders für mich. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was überhaupt Identität oder Trans, wie nennt man das, Trans?
Mann?
Ne, die Veränderung, die äußere Veränderung, Transmigration nicht. Ich hatte wenig Bildung darüber. In meiner Generation war das eigentlich
Transition?
Transition, genau. Okay. Ich kannte Transmänner und ich kannte eine Menge schwule Männer und
Transfrauen.
Ja, okay. Genau. Aber erst habe ich gedacht, Mensch, wir Buddhisten, wir wollen doch überhaupt gar keine Identität. Und dann hab ich mich ganz schön schwer getan, das zu verstehen, ehrlich gesagt, warum das notwendig ist. Und dann kam eine Situation, wo wir mal zusammen gesessen haben, wo es wie ein Erleuchtungserlebnis war, als Shaila gesagt hat, ja, aber du bist ein Mann, weil du dich so empfindest. Ne? Und da habe ich gedacht, stimmt, da ist mir etwas bewusst geworden. Das lehrt der Buddha, genau das lehrt er, dass unsere Wahrnehmung eigentlich unsere Identität schafft. Ja? Und nicht andere unsere Identität schaffen, sondern wie ich. Und dann ist mir eingefallen, dass ich damals als Mönch wurde ich gefragt, bist du ein Mann oder eine Frau? Und ich durfte entscheiden, wer ich bin. Und da ist mir plötzlich wie ein Schuppen von Augen gefallen. Eigentlich hat der Buddhismus so eine Designation nach Konventionen ja komplett abgeschafft. Also die ganze Welt ist bedingt, ne? Aber wir sind nicht das, was diese Bedingtheit ist, sondern wir erleben diese Bedingtheit. Und dadurch habe ich ganz neue Dimensionen kennengelernt der Lehre des Buddhas, die mich vorher nicht beschäftigt haben, durch Shai, wie er sich dann nannte. Und dann ist mir zum Beispiel bewusst geworden, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung ist, sich in der Bedingtheit seiner Wahrnehmung überhaupt zu erleben, um sich zu befreien. Es ist völlig unmöglich nach buddhistischer Sicht, dass ein Mensch über die Bedingtheit hinausgehen kann, ohne diese studiert zu haben. Studiert? Ich muss erst einmal Mensch werden und die Bedingtheit des Menschseins, die Konvention des Menschseins durchschauen, bis ich erkenne, das bin ich nicht. Ne? Und dieser Prozess ist dann weitergegangen und weitergegangen und heute ist es so, dass Shai inzwischen durch ein Zölibatsgelübde Silananda genannt, wahrscheinlich der erste buddhistische Transmann ist, der darüber redet. Und deswegen ist das was ganz Besonderes, weil wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, besonders gegen jede Form von Diskriminierung oder Einschränkung der Selbstwahrnehmung Freiräume zu schaffen. Und wir setzen uns jetzt neuerdings auch sehr stark dafür ein, dass dieses Thema auch im Buddhismus thematisiert werden darf. Und deswegen ganz herzlich willkommen, Zilananda.
Danke.
Ich freue mich auf deinen Talk.
Danke für die Einleitung. Ich kann schon einen Punkt abhaken. Ja, vielen Dank alle fürs Kommen. Das ist schon an oder wolltest du das anmachen? Oder?
Ich glaube, das ist schon an.
Sie kann ein Licht. Ja, aber ich dachte, es gibt immer ein rotes Licht, wenn das an ist.
Ah, das habe ich zugeklebt, damit niemand nervös wird.
Okay. Okay. Ich bin sowieso nervös, also kein Unterschied. Ja, erstens, ich bin kein guter Redner. Normalerweise bin ich glücklich, wenn ich einfach in einer Ecke sitzen darf und eher unsichtbar bleibe. Aber ich habe mich irgendwie verpflichtet gefühlt, über dieses Thema zu reden. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass ich keine andere Transperson kenne, die Buddhist ist. Und das hätte schon gut gewesen, das wäre schon gewesen, als in dieser Zeit, in der ich gekämpft habe, mit mich zu akzeptieren und zu aussehen und so. Weil es ist, ich finde es sehr wichtig, wenn man so andere Menschen kennt, die gleiche Erfahrung ungefähr haben, weil sonst man fühlt sich als, ich bin die einzige Person in der ganzen Welt, die sowas empfindet. Und ja, in dieser Zeit hat mich sehr geholfen, auch einfach YouTube-Videos zu gucken von anderen Trans-Menschen. Aber natürlich, sie waren nicht Buddhist. Und dann kommen die kleine Fragen von den buddhistischen Lehrern, die man hört, die man sich so das mit Identität, mit dem Ich und so und sowas. Und ja, ich denke, das kann. Es hätte schon, wäre schon gewesen, das jemand, von jemandem zu hören. Und ich habe gedacht, das ist gut, wenn ich da sowas sage für andere. Weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung reden. Das ist auch ein Grund. Ich habe versucht, schon letzte Woche nochmal im Internet so was zu suchen. Auf YouTube habe Buddhismus und Transsexualität gesucht. Und dann kamen verschiedene Ergebnisse. Die zweite und die fünfte hatten was mit Buddhismus und Transsexualität zu tun. Andere war es nicht, andere Dinge. Und die zweite war dieser Radiobeitrag, Radiobericht, die wir im Januar gemacht haben. Also ich war schon dabei. Und
NDR oder
Deutschlandfunk. Genau, im Januar hatten wir hier einen Vortrag von Carola Roloff, die hieß Geschlechtsidentität und Sexualität. Und genau, weil jetzt in dieser Zeit diese dritte Geschlecht gesetzt so überall ist, also alle Journalisten möchten darüber berichten und haben so, alles so falsch dargestellt, so alles gemischt oder so. Ich habe sogar in den Nachrichten eine Zeile, so wie diese Schlagzeile, Transfrau und Muslima, das dritte Geschlecht in Islam. Und das ist, also wenn eine Transfrau ist, ist eine Frau, ist kein drittes Geschlecht, oder? Also die Journalisten haben irgendwie auch das nicht so richtig berichtet und ja, wegen Intersexualität wollte ich eigentlich mich interviewen. Und ich habe gesagt, ja, aber Transsexualität ist was anderes. Und ich habe versucht, alles zu erklären. Deswegen ist, diese Ergebnisse, die andere, die fünfte Ergebnisse war auch eine, so Fragen und Antworten, Dharma Advice oder so, das habe ich mir hier geschrieben. Advice for Dharma Practice. Also Thoughts on Transgenderism.
Transgenderismus?
Ja, so etwas so ähnliches. Und dass eine Nonne hat versucht, eine Frage zu antworten. Die Frage war, was hat Buddhismus über Transsexuellen zu sagen? Das habe ich auch das Gefühl, das ist immer jemand andere sagt etwas über mich oder Menschen, die eine bestimmte Erfahrung haben, aber ohne diese Erfahrung zu kennen. Und natürlich, so, die Absicht ist sehr gut, ganz liebevoll. Sie hatte so ein Mitgefühl und ich wollte wirklich helfen, aber sie hat einen Ratschlag gegeben, dass ich nicht nur schlecht finde, sondern auch gefährlich. Sie hat gesagt, nicht an don't cling to identity, also nicht an Identität anhaften. Ne? Und ich werde auch in meinem Talk nachher sagen, warum ich das so schlimm finde. Genau, das werde ich nachher, weil das bringt eigentlich nichts und kann sogar
In dieser
gefährlich
Frage
sein.
meinst du, ne?
Genau. Also, wenn man fragt, also ich bin trans, was kannst du mich sagen, was kann mich helfen? Und das ist das Letzte, was man sagen sollte. Das gibt gar nichts. Aber ich verstehe, dass die Frau das nicht wissen kann. Und deswegen möchte ich mit meinem Talk versuchen, dass so ich möchte für Transmenschen, die Buddhisten sind, reden. Oder insgesamt LGBT-Menschen, also die in den ganzen, ich werde auch das erklären, das Buddhist sind, aber auch für die, die nicht Buddhist sind, weil es gibt auch im Buddhismus was helfen kann, und auch für Menschen, die vielleicht einfach buddhistische Lehrer sind, damit sie diese Situation so verstehen können, was mit einem passiert und wie man das besser vielleicht danach helfen kann. Weil sonst, man hat sehr eine gute Absicht, viel Mitgefühl, aber dann sagt was Falsches, weil versteht nicht, was wirklich da passiert. Ja, so ich hoffe, mein Talk kann hilfreich sein. Ich muss Anfangen, mein Talk anfangen mit dieser ganzen Beschreibung, was ist Transsexualität, was ist überhaupt den ganzen LSBTIAQ, also Plus.
Plus.
Genau, wir brauchen eigentlich ein ganzes Alphabet, aber das ist, weil wir versuchen, die ganze Diversität der Menschheit so trennen in hier sind eine kleine Kategorie, die sind normal und dann die ganze andere. Also wir sagen worden, teilen die Menschen in die ganze Welt, so landbezogen, also es gibt Deutsche und Ausländer. Und dann die Ausländer, man kann sagen, ja, es gibt Italien, aus Frankreich, auf Afghanistan. Und dann man kann sagen, oh, es gibt so viele Länder. Also ja, logisch, oder? Also es gibt so eine Diversität, die man kennen kann und man braucht eigentlich nicht so technische Namen. Also ich möchte das versuchen, jetzt einfacher zu machen. Also in den ganzen also LSBTI, wir haben drei verschiedene Dinge gemischt. Ja? Sorry für mein Deutsch, ich mache das einfach so. Ich hoffe, es ist
Man versteht
verständlich.
dich gut,
Genau.
oder?
Plana. Also es gibt drei Dinge gemischt. Erste Dinge, ich sage es, man kann sagen, Körper, Identität und sexuelle Orientierung sind die drei dort gemischt. Also deutsche Sprache macht das schwer, darüber zu reden, weil es gibt nur für die Worte auf Englisch Sex und Gender, wir haben nur Geschlecht. Und dann, wenn es nur ein Wort gibt, ist sowieso schon schwer, das zu beschreiben. Deswegen, ich werde jetzt erstmal mit Körper anfangen. Wir haben alle einen Körper. Also wenn ein Baby geboren ist, man guckt, hat so bestimmte Merkmale. Wenn diese Baby die Merkmale eines Mannes hat, also männliche Merkmale hat,
Du meinst ein Schwänzchen.
genau, das ist ein männliches Merkmal, wir würden dann sagen, ist ein Junge. Ne? Diese Baby ist ein Junge und wird ein Mann sein. Das kann weibliche Merkmale haben und dann wird als Frau zugeordnet. Aber das passiert auch, das ist, diese Baby kann andere Merkmale haben, die nicht möglich machen, dieses Baby in eine und dann die andere Kiste zu werfen, zu stecken, genau. Also das ist, es gibt viele verschiedene biologische Gründe. Es gibt mehr als 40 Ursachen für Intersexualität. Also das heißt, es die kann auf Mann, Frau oder Inter sein. Es ist auch keine, manche sagen divers, aber ja, intersexuell. Das ist, was jetzt mit diesem Gesetz hier in Deutschland versucht wird, dass diese Babys, die jetzt mit diesen Merkmalen geboren sind, die nicht zugeordnet sein können in die anderen Kategorien, dass sie sich auch als intersexuell eintragen dürfen. Was bisher passiert ist und passiert immer noch, aber die Aktivisten versuchen, dass das irgendwann aufhört, ist, dass die Ärzte dann entscheiden, was, also durch Operationen, diese Baby eigentlich in eine von die beiden Kiste reinzubringen. Und normalerweise Richtung Frau, weil es ist immer einfacher, was rauszunehmen, als was zuzufügen. Und dann ein Arzt entscheidet, okay, schreibe ich hier, ja, ich kann einfacher zur Frau machen. Und dann sie operieren das Baby und einfach um diese Konvention zu folgen, dass es gibt nur Mann und Frau.
Binär.
Genau, binäres System, es gibt nur eine oder die andere. Und das wird jetzt auch versucht, dass diese Operationen einfach aufhören und dass die Person letztendlich später entscheiden kann, was, wie sie sich identifiziert. Ja? Dann kommen wir zum Identität-Teil. Wie viele intersexuelle Menschen gibt, das habe ich nicht also finden können. Es gibt, ich habe gelesen, es gibt keine Studien, also nicht wirklich. Einige sagen, es ist eine Person von 1000 ist intersexuell, oder andere sagen, es ist eine von 4500. Also in der Fall, dass eine Person von 1000 wäre, dann gibt es in Deutschland 82.500 Menschen, die intersexuell sein sollen, also von dieser Statistik. Also 82.000 sind schon einige, oder? Das könnte das Gesetz auch ein bisschen in
berücksichtigen.
Genau, denke ich. Ja, dann können wir zum Teil Identität. Also wir haben einen Körper, die kann wieder Mann, Frau oder intersexuell sein. Und dann kommen wir zur Identität. Man kann sich als, als Mann identifizieren. Wenn man einen Körper hat, also erstmal Identität nur. Also man kann sich als Mann identifizieren, männlich, als Frau, als keine von beiden. Dann hätten wir dann nicht binär, das identifiziert sich also nicht in diese beiden Kategorien, sondern ist etwas in inzwischen, würde man sagen, oder? Ich will auch nicht verkehrt sagen, also ist nicht hier und nicht hier, also ist irgendwie außer diese Kategorien. Es gibt auch Menschen, die sich als agender oder ohne Geschlecht identifizieren. Und es gibt andere, die sich in der Laufe der Zeit als Mann oder Frau identifizieren. Also vielleicht heute männlich, morgen mehr weiblich und übermorgen wieder männlich und Tag nach übermorgen dann vielleicht gar nichts. Also es ist diese Personen haben den extrem männlichen und weiblich und bewegen sich im Laufe der Zeit immer in diese Reihe. Das heißt auf Englisch genderfluid, auf Deutsch, es gibt kein wirkliches Wort, denke ich. Alle benutzen eigentlich genderfluid, halt Geschlecht fließend oder sowas, klingt ein bisschen komisch, weiß nicht. Genau, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann sich
Flussgeschlecht.
Flussgeschlecht. Ich glaube, wir bleiben bei Gender Fluid, oder? Genau. Dann, wenn eine Person einen Körper Mann hat, ja, ich versuche das so einfach zu
Super.
sprachlich, also Körper Mann, Identität Mann. Ja? Und diese Person heißt Cis-Mann. Wenn man einen Körper Mann hat, aber sich eine Identität als Frau identifiziert, sich selber als Frau wahrnimmt, also mit Identifikation, wenn man sich so fühlt, wahrnimmt und sich so sieht, dann das ist eine Transfrau. Weil was wir das Gewicht hat, ist, wie ich mich identifiziere, nicht was mein Körper ist. Ja? Deswegen, Körpermann, Identifikation Mann, Cis-Mann, Körpermann, Identifikation Frau, Transfrau. Das Gegenteil das gleiche. Körperfrau, Identifikation Frau, Cis-Frau. Körperfrau, Identifikation Mann, Trans-Mann.
So wie Bio, ist das, ich habe das mal gehört, das
Ja.
bedeutet Bio, Biomann und
Also,
Identifikation.
Bio-Mann bedeutet nur, bezeichnet sich nur auf den Körper. Das, weil man kann das natürlich den Körper mit durch Hormonen, Operationen und so verändern. Und dann du siehst den Körper eines Mannes. Aber das kann man sagen, Biomann ist jetzt so, als Mann geboren, Körpermann geboren ist. Aber benutzt man nicht unbedingt viel. Genau, und dann in dieser Identifikation, man kann auch einen Körpermann haben, die sich nicht als Mann oder Frau identifiziert. Dann bleibt nicht binär. Es gibt auch Transmenschen, die sich als trans nicht binär identifizieren. Es gibt auch, man kann eine Person trans, aber nicht binär sein. Oder, also es gibt für jeden Körper, es gibt alle die Möglichkeiten. Danach können wir so Namen suchen für jede Person und eine Etikette für jede Person machen. Aber es ist eigentlich nicht nötig, wenn man versteht, es gibt so eine Diversität, eine Vielfalt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Körper, verschiedene Möglichkeiten für Identitäten. Und alle kommen zusammen. Und ja, Konzept von Cis und Trans habe ich schon. Warum reden wir von Transidentität? Nicht von Transsexualität. Also das Wort, das traditionell benutzt worden ist, ist Transsexualität. Warum nennen wir das lieber Transidentität? Weil eigentlich Transsexualität hat gar nichts mit Sexualität zu tun. Ja? Hat mit Identität zu tun. Und deswegen es ist es besser, Transidentität zu sagen. Ja, dann kommen wir zu dem dritten Teil. Ich habe gesagt, es ist ein Körper, Identität und dann kommt ja Sexualität, ja? Sexuelle Orientierung. Und die sexuelle Orientierung hat gar nichts mit dem Körper zu tun und hat gar nichts mit Identität zu tun. Ist einfach was anderes. Also, ob jemand Orangensaft oder Cola oder Kaffee mag, hat nichts zu tun, ob man ein Mann oder eine Frau ist oder sich als nicht binär identifiziert, oder? Das ist einfach, was man mag. Also das ist total getrennt, hat gar nichts zu tun. In sexueller Orientierung haben wir zum Beispiel Asexualität. Das heißt, dass es gibt Menschen, die keine sexual Attraction,
Anziehung empfinden.
genau, die keine Anziehung empfinden. Sie möchten keinen Geschlechtsverkehr haben, keine Sexualität so erleben, aber sie können sich ja wohl in jemanden verlieben und so Beziehungen haben. Also das ist nur, dass dieser Teil fällt weg. Dann haben wir Heterosexualität, Also wenn jemand, die sich als Mann identifiziert, nur Frauen mag, dann ist es heterosexuell. Also jemand, die andere Geschlecht, das Definition ist nicht mehr so gut, wenn man nicht-binäre Menschen reinbringt. Also ich werde einfach sagen, wenn ein jemand sich als Mann identifiziert, nur sich nur hingezogen fühlt für Menschen, für Frauen, dann wäre heterosexuell. Wenn dieser ein Mann zum nur zu Männern hingezogen fühlt, das würde homosexuell. Und dann, wenn diese Person als Mann für beides, für Männer und für Frauen hingezogen fühlt, das wäre bisexuell. Das klappt schon, wenn man nur das so hat, aber dann haben wir auch nicht-binäre Menschen. Und dann können wir nicht mehr von Bisexualität reden. Wenn jemand mag Frauen und Männer und nicht-binäre Menschen oder Genderfluid, weil dann kommt dieses Konzept von Pansexualität. Wenn man einfach Menschen mag und wichtig ist die Person und nicht, was für einen Körper diese Person hat. Das wäre man von Pansexualität reden. Ja, so, das sind alle die Möglichkeiten, die wir haben. So ein Vielfalt, das natürlich kann man danach mit so Etiketten so alles nennen und definieren, aber ich möchte das klarstellen, dass es gibt einfach diese Vielfalt existiert, ist da, hat sich das niemand ausgedacht. Es ist einfach so. Also nur ich weiß, wer ich bin und nur du weißt, wer du bist. Und niemand kann dir sagen, wer du bist. Und das passt super zu, was du gesagt hast. Im Buddhismus ist man selber, wenn man sagt, wer man ist. Ja, wenn man in die Ordination gefragt wird, bist du ein Mann? Wenn du die Frage so antworten kannst, ja, ich bin ein Mann, dann du bist ein Mann. Niemand wird aber sicher. Und das.
Niemand hat unter den Rock geschaut. Ich
Ne?
kann es bestätigen.
Genau. Also, das ist nur dein Wort, was zählt.
Zählt.
Oder?
Genau.
Genau. Also, ist das schon verständlich, alles, was. Also, dieser Unterschied zwischen was ein Körper ist, was die Identität und was die Sexualität. Ich finde das wichtig, weil normalerweise, ich merke das, wenn ich mit Menschen rede, dass wird alles irgendwie gemischt. Ne? Zum Beispiel habe ich mal eine Transfrau gehört, dass jemand, diese Transfrau hatte eine Freundin. Und dann hat jemand gesagt, ja, aber wenn du Frauen magst, warum hast du dich denn die Transition gemacht? Und ich weiß, was hat das damit zu tun? Ne? Eine Sache ist, wie ich mich wahrnehme, wer ich bin. Und andere Sache, wenn ich mich verliebe oder wer ich mache oder was ich mag. Ne? Das hat deswegen gar nichts zu tun, eine miteinander. Ja, und was sagt dann Buddhismus? Oder ein Buddhisten zum Beispiel diese Sexualität. Könnte man sagen, zu einer Sexualität, die nicht Heterosexualität ist. Oder nicht die richtige Heterosexualität ist. Ich weiß nicht. Also, wir waren in einer Konferenz neulich, zu einem Kongress für Buddhismus. Und dann ist die Frage gekommen. Also, ich habe die Frage gestellt, aber. So, irgendwie ist gekommen da die Frage mit Homosexualität. Und dann hat Bhikkhu Bodhi gesagt, dass in den ganzen alten Texten, also in den ganzen Lehrrede des Buddha, des Pali-Kanons, also nur in Sutta-Teil, also die ursprünglichen Texte, es gibt gar nichts. Also gar nichts dagegen, gar nichts dafür. Also es gibt einfach. Gar nichts über gar keine Sexualität. Also das Einzige, ich habe nicht alles gelesen, ich habe schon einiges gelesen, aber nicht alles, aber er hat das zum Teil fast alles übersetzt und er kennt das sehr gut und meinte, es gibt gar nicht über das Thema. Was ich weiß, dass in den Suttas über Sexualität steht, ist nur in diese 5 Regeln, die die Buddhisten nehmen, nämlich nicht töten, nicht nehmen, was nicht gegeben wurde. Dann kommt diese keine sexuelle Fehlverhalten.
Ja. Misconduct. Michachara.
Ja, auf Englisch kann ich das auch.
Nee, Englisch ist das ja nicht.
Ja,
Fehlverhalten in genau. Bezug auf Begierde, wörtlich genommen.
Genau.
Sexualität.
Genau, und dort, was gesagt wird, ist, dass man sollte durch Sexualität andere Menschen nicht verletzen. Also man muss ja eine Person respektieren. Also man kann davon ausleiten, wenn die beiden Menschen sich einander respektieren, niemand verletzt wird. Man geht mit Sexualität nicht, um ein Paar zu trennen. Was noch? Kannst du dich? Minderjährige natürlich auch rauslassen. Gehen in Willen und so.
Wenn jemand gebunden ist, also schon eine bestehende Beziehung, solche Dinge. Mhm.
Genau. Das wäre so als unethisch gesehen. Aber sonst ist jeder Mensch frei, mit anderen zu sein. Also.
Darf ich das ergänzen,
ja.
Um das ins bestimmte Sicht zu stellen? Die Frage war auch, weil es gibt die buddhistische Überlieferung, die sich gegen Homosexualität
genau.
ausspricht. Wolltest du das sagen?
Ja.
Und im Vergleich dazu hat er
genau.
gesagt, also in den alten Schriften gibt es keine Beurteilung, wenn gleichgeschlechtlicher Beziehung als nicht richtig, das ist eine spätere Entwicklung, wesentlich spätere Entwicklung,
genau.
die aber Niederschrift gefunden hat und besonders in tibetischen Texten oft zitiert werden muss, weil sie überliefert ist.
Genau, das wollte ich auch dann sagen, dass natürlich eine Sache ist, was das in dem Ursprung war oder der Lehrer war, aber danach natürlich sind im Buddhismus rein verschiedene Kulturen, Traditionen und andere Dinge entstanden und es gibt Texte, die später entstanden sind, die Aussage gegen Homosexualität haben und das macht, dass heutzutage in der tibetischen Tradition generell, dass auch hier im Westen macht es sehr schwer, dass die Menschen sich klar ausdrucken dagegen diese Diskrimination, weil sie trauen sich nicht, die Tradition zu widersprechen und versuchen immer so zu reden, ja, ist alles gut, kein Problem, aber in die Tradition steht so und Buddhismus muss natürlich auch in Buddhisten viel arbeiten gegen diese Diskrimination, wie Frauen zum Beispiel sind auch oft diskriminiert, also wie die Männer sitzen vorne und die Frauen sitzen hinten. Das passiert immer noch. In diesem Kongress haben wir auch, es gab eine Frau aus China, ich habe nicht mehr den Namen, ich habe das nicht vorbereitet, aber sie meinte, dass sie haben das auch, weil sie trennen die Menschen in Geschlecht, also Frauen und Männer getrennt, aber sie machen eine und eine Seite und die andere Seite jetzt. Nicht eine vorne und die andere hinten. Also Buddhismus muss auch so sich ein bisschen entwickeln. Ne? Und nicht nur Buddhisten, eigentlich jede. Ich war in diesem Kongress, wollte ich auch sagen, dass das war 3 Tage und 3 Tage lang habe ich Vorträge gehört von Professoren von der ganzen Welt. Und sie haben das Wort, das auf Englisch, das Wort Gender, so Geschlecht, benutzt. Um Gender Discrimination, also Diskrimination auf Geschlecht. Und sie haben das Wort Gender benutzt, fast als Synonym für Frauen. Also Gender Diskrimination war Diskrimination Männer und Frauen. Also das war alles. Und ich habe in diesem Teil gedacht, in welche Jahrhunderte wohnt ihr eigentlich? Weil das ist heutzutage... Also das hat mich schockiert, dass sie aber nur über das Wort Gender benutzt für Mann und Frau. Für die Leute war nur, es gab nur Mann und Frau dort. Und dann kam am letzten Tag eine Nonne, also die heißt Karma Lexe Zomo. Also eine Frau, ich weiß nicht, wie, das war richtig, also 70 Jahre alt.
Ungefähr.
Wahrscheinlich 70 Jahre alt ungefähr. Und sie ist sehr, arbeitet viel in der Gleichstellung von Frauen im Buddhismus. Und sie hat gesagt, ja, wir arbeiten, versuchen die, arbeiten gegen die Diskrimination von Frauen und andere Gender Identities, so andere Geschlechtsidentitäten. Ich habe gesagt, okay, cool. Das, endlich jemand das sagt. Und so eine alte Frau, und die wirklich die, diese Liebe, Mitgefühl hat und offen ist gegen diese Diskrimination und die Tradition hinterfragen. Das akzeptieren nicht Diskrimination, weil in der Tradition nicht steht. Natürlich haben sie Respekt für ihre Tradition, aber nicht für diese Teile, die diskriminierend sind. Und dann habe ich die eine Frage gestellt, also hab, so geschrieben und wurde genommen. Ich wollte fragen, ob sie auch Transfrauen ordinieren lassen. Und sie meinte, dass ja, dass sie, sie sehen keinen Grund, kein Problem, warum nicht. Dass sie haben in ihrer Tradition einen Text, so eine Lehre, so eine Geschichte von einer Zeit, als der Buddha dort lebte, dass in dem Mönchenorden jemand hat sich als Frau geoutet, hat gesagt, ich bin eine Frau. Also das haben sie erklärt, als ob jemand sich umgewandelt hat oder von Zauberei sich geändert hätte, ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass jemand sich als Frau einfach geoutet hat. Und sie sind zum Buddha gegangen und gefragt, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier eine Frau. Und der Buddha hat gesagt, ja, dann muss zum Nonnenkloster gehen einfach. Und was mit der Ordination, weil das war vielleicht anders, nee, das ist das Gleiche, ist auch gültig. Ne? Und dann das Gleiche nochmal von der anderen Seite, denn in den Nonnenorden, jemand hat sich als Mann geoutet und dann, ja, dann muss in den Männerorden. Wo liegt das Problem? Also, das ist... Ich würde sagen, also es gibt keinen Grund für Diskrimination aus buddhistischer Sicht. Jede Person entscheidet, wer sie ist, und es gibt keinen Grund, damit, warum andere Menschen das schlecht finden sollten. Es ist kein Grund für Beurteilung oder Diskrimination. Ich bin, wer ich bin, nicht wer andere sagt, dass ich bin. Und ich stelle dir vor, dass jemand kommt jetzt und sagt dir, du bist das und das. Nee. Ja? Weil du hast schwarze Haare. Nee, ich habe blonde Haare, oder? Also zum Beispiel, das ist, das, ist das Gleiche. Ich versuche nur, den Beispiel so ein bisschen reale zu machen. Aber ja, mir wurde immer gesagt, du bist ein Mädchen. Ja, okay. Ja, aber das passt irgendwie nicht. Ja, das mein nächster Punkt war, was du schon am Anfang vorgetragen hast, mit dem Selbstbestimmung, dass jeder bestimmt selbst, wer man ist, durch diese Zeremonie in der Ordination, wo man gefragt wird, bist du ein Mann oder bist du eine Frau, und wird nicht gesagt, du bist das, du gehörst hier. Nein, ist die Person gefragt, wo sie gehört. Ja, nächster Punkt habe ich auch irgendwie gesagt, dass im Buddhismus gibt es Diskrimination. Das ist so, das hängt viel vom Menschen und die, wo sie sind, aus. Weil im Buddhismus gibt es keinen Papst, die sagt, das ist richtig, das ist falsch, alles muss ich so machen, das ist akzeptabel, das nicht. Das gibt es nicht. Und man kann finden, dann in den verschiedenen Traditionen, verschiedene Länder, verschiedene Gruppen, sie werden viel von ihrer Kultur und ihrer Tradition in den Buddhismus reinbringen. Kann sein, dass sie die Frauen einfach minderwertig machen, also kleiner machen, oder kann sein, dass homosexuelle Menschen diskriminieren, oder das kann passieren. Ich habe so mal gehört, dass ein Ladyboy in Thailand zu einem Kloster geschickt wurde und er hat irgendwann gesagt, egal wie viel sie mir schlagen, ich bleibe wie ich bin. Also das kann passieren, weil es gibt Menschen überall, aber aus buddhistischer Sicht, es gibt keinen Grund, das geht gar nicht. Also es gibt keinen Grund, niemanden zu diskriminieren. Und ich wollte kurz auch über meine Erfahrungen berichten in meiner Meditationsgruppe, also in dieser Sudanta-Gemeinschaft, dass ja, irgendwann habe ich mich auch dort geoutet, also alle wussten das schon. Und einen Tag ist jemand so neu gekommen, es war dort zweimal oder so, weil nicht gehört nicht, also gehört zur Gruppe als Fernstudium, aber ist nicht immer dabei. Und dann hat die Navajo gesagt, oh, heute sind wir hier nur die Männer, weil es gab noch keine Frauen dort. Und dann hat diese Person gesagt, aber Shai ist kein Mann. Und dann waren alle gleichzeitig doch. Und der Arme war so, was, was? Echt? Ja, okay. Also, ja, ich fand das einfach lustig und toll, dass ich hab kein Problem gehabt, mich gar nicht diskriminiert gefühlt oder sowas. Von daher, ich weiß, dass das vielleicht passieren kann und aber das hängt von Menschen ab. Ich habe das nicht erlebt. Ja, und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich ein bisschen in die Lehre des Buddha reinkommen möchte, weil das bisher war ein bisschen zu erklären, was alle diese Identitäten, was ist Transsexualität, was ist Transidentität und so, was die ganze Geschichte ist und was die so Buddhismus dazu sagt, ungefähr. Aber jetzt möchte ich zu dem Lehre des Buddha kommen und so möchte mit einer Frage anfangen. Also warum ist jemand trans aus buddhistischer Sicht? Also aus buddhistischer Sicht, diese Frage ist absurd. Das macht keinen Sinn. Und der Buddha hat natürlich nicht auf diese Frage bezogen, aber ich werde jetzt, was ich von der Lehre des Buddha verstehe, aus die Trans oder diese Identität so vergleichen und bringen,
Anwenden.
genau anwenden. Der Buddha hat, manche Menschen sind zum Buddha gekommen und ihn gefragt, was war ich in der Vergangenheit oder was werde ich in der Zukunft haben? Nach dem Tod werde ich ein Ich haben oder nicht? Und so fragen. Ne? Oder was war ich in früheren Leben? Und der Buddha hat gesagt, dass diese Fragen, er hat nie geantwortet. Und er meinte, dass diese Fragen sind spekulative Fragen, die gar nichts bringen und keinen Sinn machen, eigentlich. Und der Buddha hat gesagt, ich habe euch was unterrichtet, das nützlich ist. Also die Lehre des Buddha ist nicht etwas, die man lernt, um drüber zu diskutieren und drüber zu denken und zu diskutieren. Ist etwas, wie man lernt, um das zu anwenden und etwas zu erreichen. Ja? Es ist ganz praktisch gesehen. Und der Buddha hat gesagt, ich habe euch gelehrt, ne? Beigebracht, so, was dass es gibt Leiden. Leiden hat eine Ursache. Leiden hat ein Ende. Und es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Das sind diese vier Ätle Wahrheiten. Und na, der Buddha hat gelehrt, was bringt, was uns zu diesem Ende des Leidens bringt. Also der buddhistische Weg ist etwas sehr praktisch. Natürlich muss man die Theorie kennen, aber es ist einfach zum Anwenden, zum Benutzen. Und alle diese Fragen, also warum bin ich trans? Also ich bin trans einfach. Ich bin so. Mein Körper ist so und meine Identifikation ist das und das ist einfach so. So, warum es gibt Sonne und warum sind Bäume grün? Ja, also das ist einfach so. Und die Lehre des Buddhismus geht, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Also was im Buddhismus geht es nicht um, jemand sagt, das ist so, glaub mir. Es geht um die Dinge sehen und verstehen und sind, wie sie sind. Und nicht wie wir möchten, dass sie
Wie
sein
sie
sollen.
wirklich sind, ne?
Genau, wie sie wirklich
Wertvoll und
sind.
toll, ne?
Genau. Und die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind bis zum Ende, also da braucht man schon ein Training und das ist, was der Buddha entdeckt hat und was der Buddha uns gelehrt hat. Und das kann man schon sozusagen überprüfen. Also wir machen normalerweise immer am Anfang eine Reflexion. Wenn in den Punkt, zu dem die Lehre des Buddha kommt, da sagt es, gut dargelegt vom Erhabenen, von dem Buddha, ist der Dhamma, so seine Lehre. Erfahrbar hier und jetzt, so zeitlos und unmittelbar. Er lädt alle ein, für sich selbst zu schauen. Führt zum höchsten Ziel, das wäre diese komplett erkennen. Und ist von denen, die ihn praktizieren, selbst erkennbar. So ist etwas, wie, die jede Person erfahren kann damit. Genau. Und ich kann natürlich jetzt nicht die ganze Lehre des Buddha darstellen, aber ich möchte zum Punkt kommen. Also es ist okay, aus buddhistischer Sicht eine Transidentität zu leben. Oder einfach eine Identität, bestimmte Identität zu ausleben, kann man sagen,
Auszuleben.
auszuleben. Genau, also im Buddhismus, es gibt, was als heilsam beschrieben wird und was als unheilsam. Also es gibt schon, was heilsam ist und was unheilsam ist. Aber diese, wir können selber überprüfen, was heilsam und was unheilsam ist. Im Buddhismus heilsam ist, was unsere Gier, Hass und Unwissenheit, Verblendung mindern, also klein mindert. Und unheilsam ist, alles, was unsere Gier, Hass und Unwissenheit gesteckt, ne? Also
Verstärkt.
verstärkt. Genau. So, dann können wir schon die Dinge ein bisschen so betrachten. Also wenn ich meine Identität nicht erleben darf, wenn ich das nicht erleben kann, was macht das mit mir? Also wie fühle ich mich dann? Also wenn ich, stellt euch vor, wie das sein könnte, dass ihr nicht sein dürft. Also
Wer ihr seid.
genau, also einfach das, das braucht man nicht trans sein, das kann man vielleicht denken an eine Person, die in einer Diktatur seine Religion zum Beispiel nicht ausüben darf oder dass seine Ideen nicht ausdrucken kann. Was macht das mit jemandem? Ne? Also ich habe mich, ich kann sagen, was das mit mir gemacht hat, wenn ich mich nicht erlaubt habe, meine Identität also nicht akzeptiert oder nicht erlebt habe, dass da kommt nur Frustration, Hass und also so Hass einem gegenüber, andere gegenüber, die ganze Welt gegenüber, weil irgendwann man versteht nicht mehr, was passiert, aber man findet das einfach in einem selbst. Und wenn ich das die andere mache, wenn ich, meine Identität lebe, wenn ich mich schon geoutet habe, wenn alles so, wenn ich lebe, wie ich bin, ich fühle mich freier und das mindert diese Frustration, diesen Hass, das geht runter. Also wenn ich so mit diesem buddhistischen Maßstab messen muss, also was macht, dass meine Hass und Frustration und alle diese schlechten Gefühle sich mindern. dass ich meine Identität auslebe, dass ich mich oute, dass ich einfach ich bin. Ne? Dass ich nicht versuche, das zu unterdrücken und jemand anderes sein, weil ich habe mein ganzes Leben gelebt als jemand anderes. Weil als Kind kannst du gar nichts verstehen und noch damals, weil heutzutage es gibt viel mehr Infos, viel mehr im Fernsehen kann man schon was sehen, womit man sich identifizieren kann. Es gibt viel mehr Filme, Serien oder man kann im Internet gucken, aber damals, es gab kein Internet, also gar nicht, niemand wusste davon. Und du wirst immer gesagt, du bist das, also du bist ein Mädchen und für mich war das Gender, nee, ich bin ich, also ich bin kein Mädchen. Ne? Ich habe mich als jünger empfunden, aber man weiß nicht, dass man das geht oder dass das so existiert. Und wenn du nicht weißt, dass was existiert, du kannst, hast kein Wort, du kennst das nicht. Ich habe neulich ein Buch gelesen über die erste Transmann im letzten Jahrhundert, die eine Transition, eine Geschlechtsangleichung gemacht hat und dann ist am Ende seines Lebens auch Buddhist geworden. Und er beschreibt, als jünger war, das Gleiche, dass er könnte nicht, das nicht nennen, es gab kein Wort. Er wusste, er kein Mädchen war. Er hatte, ich bin einfach ich, weil ja, er fühlt sich, okay, da passe ich nicht, da passe ich nicht, auch nicht und so, ich bin da. Und dann, was man erlebt, ist so eine Einsamkeit, eine Trennung von die ganze Welt. Und was macht das mit einer Person in so einer Situation? Du verstehst gar nicht, du bist einfach wütend mit allen, weil sie dich als jemand etwas nennen, das du nicht bist. Oder wenn die Leute mich Frau Hernandez sagen, was sagst du da? Und ja, die andere Person ist einfach, das hat keine schlechte Absicht, aber das schafft was in dich. Und desto mehr du frustriert wirst, weil das unterdrückst, desto schlimmer wird. Dann bist du wie eine Bombe. Und deswegen, wenn jemand so in einer Situation sich befindet und jemand sagt, klingt nicht, also nicht,
Ähnlich.
nicht, häng nicht an deine Identität, an die Identität an. Das ist okay, du versuch mal, was da rauskommt. Das bedeutet nur, du darfst nicht sein, wer du bist. Versuch das zu vergessen und lebt weiter, wie dich andere definieren, wie dich andere Menschen sehen. Und deswegen denke ich, dieser Ratschlag geht gar nicht, weil wenn du dich in dieser Situation befindest, was du brauchst, ist dich zu erleben. Wenn du versuchst, okay, ich sollte nicht an Identität anhaften, das heißt, ich versuche das nicht zu sehen und weiter zu leben und weiter zu meditieren, ne? Schon meditieren und alles wird gut. Nein, das Gegenteil. Die Frustration steigert sich nur und das kann als Buddhist betrachtet, mit diesem Maßstab von heilsam und unheilsam, das kann nur als unheilsam gesehen werden. Ne? Weil macht das Problem noch schlimmer. Ich habe das auch mal gehört oder so, die sagen, ja, man muss nicht in die Identität hängen, sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Und das war furchtbar, also das war richtig schlecht, das so zu empfinden. Deswegen, was kann man machen, also was für ein Ratschlag, also Advice man geben kann, dass man einfach ak sich akzeptieren muss und dass ich bin, wer ich bin. Wieso sollte ich das verneinen? Das geht nicht. Also ich bin, wer ich bin und ich muss leben, wie ich bin. Wenn das möglich ist, dann das ist, was diese Gier, Hass und Unwissenheit vermindert. In diesem Weg, in dem buddhistischen Weg, wir meditieren. Und was machen wir, wenn wir meditieren? Wir gucken drinnen, was da ist. Und wir haben diese, auch diese Schritte in die Meditation, die natürlich in Anapanasati, sie beziehen sich auf den Atmen, aber das macht man sowieso in dem Leben auch. Also beobachten, erkennen und dann erleben und danach kommen beruhigen. Ja? Und diese, das sind die Schritte. Erstmal, ich sehe, was das ist. Ich erkenne, was, also ich, um etwas zu erkennen, ich muss erstmal hingucken. Dann, wenn ich sitze, ich meditiere, ich gucke mal. Und dann erkenne ich, was das ist. Und dass ich muss akzeptieren, was da drin ist. Und wenn ich das akzeptiere, dann wird sich beruhigen. Ja. Das habe ich zum Beispiel mit Wut erlebt. Mit Wut, Hass, Frustration und so. Ich hatte hier, waren die Situation, okay, ich meditiere, ist alles ruhig, aber es gibt irgendwas dort, das ich nicht gucken möchte, weil wenn ich dorthin gucke, dann das wird was so sich auflösen. Und ja, irgendwann hat sich das aufgelöst. Und das war wirklich total Wut, weil ja, also diese ganze Situation, das kann man schon verstehen, dass das da war.
Du meinst, es ist herausgekommen,
genau, aufgelöst. Ne? Genau, herausgekommen, genau. Und wenn man das sieht, man will das natürlich nicht sehen, dass man so viel Hass und Wut drinnen hat oder man verletzt ist oder was auch immer. Aber wenn man das nicht akzeptiert, das kann nicht, sich nicht auslösen.
Auflösen?
Auflösen, genau. Man muss das erstmal akzeptieren, dass was da ist, und diese Dinge dann auslösen zu können. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe diese Metta-Meditation praktizieren. Also, wie übersetzt du Metta?
Liebevolle Güte, Liebe oder Freundlichkeit.
Genau. Also, ich musste, dass ich habe einen irgendwelchen Punkt zum einen bestimmten Punkt meines Lebens, meine Kindheit gekommen, wo ich einen ganzen Bewohner von einem Dorf gehasst habe. Aber richtig. In die Meditation habe ich gedacht, okay, wenn ich kann jetzt die Terroristen verstehen, wenn ich jetzt eine Waffe hätte, ich könnte das auch. Ich verstehe, wo diese Wut kommt. Und das ist auch hart zu sehen, dass man versteht, dass auch in einen Terroristen oder also Mensch so aus dieser Wut so handelt. Besser ist natürlich, wenn man das sehen kann und sagt, okay, warte mal, ich mache was anderes, ne? Ich gehe nicht diese Wut hinterher. Und ich habe diese ganze Dorf gehasst, einfach weil das war die Zeit, als ich zwischen 8 Jahre alt war und 8 und 16 ungefähr. Und das war die totale Hölle, weil das war so auch sexistisch. Das war total getrennt, Junge und Mädchen. Und bisher, ich war in einer anderen Schule, anderer Stadt, wo das war so mehr gemischt und es gab kein ich war ich und fertig. Das war auch nicht so große, ich hatte kein großes Problem mehr, weil in dieser Umgebung, wo so total getrennt war, wenn jemand nicht in eine oder die andere passt oder möchte in andere passen, aber passt gar nicht, dann ist man raus aus dem Spiel. Ja? Und das kann man sich schon vorstellen, was da mit einmal passiert. Und dann kommen die man vom Kopf mit der Zeit sagt, ja, ist egal, alles gut, ich bin nicht mehr da. Man wollte spirituell sein und sagen, das ist alles gut, ne? Ich vergebe alles, alles ist jetzt perfekt. Ne? Aber das ist ganz tief ist immer noch da. Und das ist was mit Buddhismus, also mit dieser Meditation, man schaffen kann. Wenn das verändert dich wirklich, also in der Tiefe. Weil was ich erlebt habe, ich habe das so klar gesehen, dass ich habe alle gehasst, was für mein Leben in diesem Zeitpunkt dort war. Und Das war eigentlich so sehr schrecklich, das zu sehen, aber ich habe gesagt, okay, ich will das nicht. Aber das ist da. Also einfach dieser Schritt zu sagen, okay, das ist da, ich will das nicht, aber ich akzeptiere, dass das da ist. Und ich habe angefangen, diese Meditation für liebevolle Güte und darüber reflektiert, okay, diese Menschen könnten eigentlich nicht anders, diese Kinder könnten eigentlich nicht anders, wurden so erzogen und hatten diese Ideen und so, ja, haben mich geschlagen, aber haben auch andere geschlagen. Also das war wie die normale Praxis, also dort, keine Ahnung. Und ich habe da so, wenn man das ehrlich macht, das bewirkt etwas. Und danach habe ich das wirklich, jetzt, wenn ich an diese Leute denke, ich kann nur lachen. Also lächeln, nicht lachen, lächeln. Weil das hat sich wirklich ausgelöst. Und diese Erfahrung für mich ist auch so eine starke Erfahrung, wohin das auch geht, dass diese Heilung möglich ist, dass wenn man etwas wirklich sich traut, was zu schauen und also mit Ehrlichkeit und das zu akzeptieren, das Gute und auch die Schlechte, die man drinnen hat, das kann sich wirklich auflösen und verschwinden. Es gibt immer noch Wut aus irgendeinem anderen und so Gründe und so, aber ich finde das nicht mehr für diese bestimmte Situation. Das hat sich total gelöscht. Und deswegen, das habe ich so das Gefühl, wie das sein kann, wie toll das eigentlich sein kann, wenn diese Erleuchtung oder Nirvana man erleben kann, weil das Konzept von Nirvana ist die Abwesenheit von Gier, Hass und Unwissenheit. Also wenn so eine kleine Menge von Hass verschwindet hat, man fühlt sich so, wow, so erleichtert und so, das muss wirklich cool sein. Tja, bisher nur eine kleine Menge, aber das gibt schon irgendwie eine Richtung, weil man sagt, okay, das ist die richtige Richtung. Man muss sich einfach akzeptieren, dass die Dinge sehen zu möchten auch und das einfach so, ja. Ja, und habe ich noch Zeit?
Ja, vergesst die Uhr.
Okay. Weil ich wollte auch kurz was zum, wie man mit dieser Geschlechtsdysphorie umgehen kann. Weil das finde ich auch wichtig. Also das Wort Geschlechtsdysphorie würde für jemanden empfunden, also selbst von Psychologen eigentlich zum Beschreiben, wenn man ein Problem mit dem eigenen Körper hat. Ja, wenn eine Person trans ist, normalerweise kann passieren, dass man ein Problem mit dem eigenen Körper hat, aus einfachem Grund, dass dein Körper dich vorstellt als jemand, der du nicht bist. Das ist also der einzige Grund. Und richtig betrachtet, diese Dysphorie, das ist nur auch Hass gegen einen selbst gerichtet und genau, Hass gegen einen selbst eigenen Körper gerichtet. Und dieses Gefühl kann eigentlich stark sein oder nicht so stark. Es gibt Menschen, Transmenschen, die gar keine Dysphorie haben. Das ist keine Diagnose sozusagen. Aber kann sein, dass basiert auf, dass ja ein Problem mit dem eigenen Körper haben, weil uns darstellt als jemand, das wir nicht sind. Und man kann diese Dysphorie haben, bestimmte Teile des Körpers, die das ausdrücken. Und das Gefühl kann von einem etwas Unangenehmes bis etwas richtig stark wie Depression oder was?
Oder Mordgefühle.
ja, aber mehr Selbstmord. Gefühle, weil das ist, was ich beobachtet habe, das ist mehr also eine Art von Hass auf einen selber ausgerichtet, aber auch gegen andere. Also das ist nicht so einfach zu trennen, weil ist alles sehr, sehr gemischt, aber sind Gefühle, mit denen man umgehen muss. Oder genau. Ja, also das ist auch ein kompliziertes Thema, aber wenn ich nochmal diese Maßstab nehme vom was heilsam ist und was unheilsam ist, wenn eine Person den Körper verändern braucht, um diese Gefühle runter zu kriegen, damit diese Dysphorie verschwindet, damit man weniger Hass und weniger diese Gefühle hat, dann ist das Richtige zu tun. Man sollte nicht einen Körper anhaften, könnte man sagen, lieber, als man hängt an Identität ab. So ein Ratschlag wäre mehr von meiner buddhistischen Sicht, das wäre: Sei ehrlich zu dich selbst. Guck mal, wie du dich empfindest, wie du dich fühlst, und trau dich, das einfach auszuleben, weil sei authentisch, weil das ist, was macht, dass du dich wohlfühlst mit dich selber, und wenn du dich mit dir selber besser fühlst, auch mit anderen. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, du kannst niemand andere wirklich lieben. Und diese authentisch zu sein, ich glaube, das ist, was Buddhismus bringen kann, was Buddhismus eigentlich zu sagen hat. Wenn jemand einen Ratschlag geben muss, also zu einer Transperson oder jemand, der ein Problem mit seiner Identität hat oder mit seiner sich zu finden und sich zu erkennen, einfach das Gefühl geben, es ist okay, wer du bist, wer du bist, und Punkt. Und sei authentisch und leb genau wie du bist. Und mach, was du brauchst, um dich besser zu fühlen. Also der Buddha hat niemand gesagt, also ich wünsche dir jetzt ein Beispiel über Krankheiten, aber nicht verstehen, dass das eine Krankheit sein sollte. Also nur, ich wollte noch sagen, dass die Beispiel zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder Schmerzen hat, Buddha hat nicht gesagt, dass, guck mal, das Schmerz gibt es eigentlich nicht. Ist nur eine Illusion. Also hängt nicht an deinem Schmerz. Ne? Hat das nicht gesagt, oder? Was er gesagt? Benutze Medizin. Ja? Und wenn du schon Medizin benutzen hast oder keine Medizin hast, okay, dann musst du geduldig ertragen, was du hast. So hat zum Beispiel auch von dem Mönch mit dem Mönch haben die Robe, um sich vor Moskitos zu schützen, zum Beispiel. Und er hat gesagt, es gibt einen Sutta, wo das listet, man benutzt die Robe, um sich von die Moskitos zu schützen, von die Kälte, von die Hitze. Ja? Und dann so zwei Teile später kommen. Und dann, du musst die Moskitos ertragen und die Hitze ertragen und die Kälte ertragen. Weil du musst benutzen, was du in deiner Umgebung hast, was die Möglichkeiten sind, um dich besser zu fühlen und wohl zu sein. Das musst du benutzen. Und wenn das nicht mehr geht, dann musst du das geduldig ertragen. So, ich würde sagen, wenn eine Transperson hier in unserer im Westen ist oder in ein Land wie Deutschland, wo man die Möglichkeit hat, etwas gegen diese Geschlechtsdysphorie zu tun, zum Beispiel. Ja, dann mach mal, weil die Dysphorie verhindert dich nur, den buddhistischen Weg zu gehen oder dein Leben zu gehen. Egal, wenn man Buddhist nicht ist, egal, aber wenn man Buddhist ist, also diese Dysphorie, das Einzige, das macht, ist dich verhindern, deinen Weg zu gehen. Also wenn du was machen kannst und das brauchst und das möchtest, dann musst du das machen. Also nicht einen Körper anhaften. Also nicht vom Angst von Veränderung. Also ein Körper ist nur ein Körper. Ich weiß, dass ich mein Körper nicht bin. Und ich glaube, dass Trans-Menschen wissen besser als andere, dass wir nicht unser Körper sind. Weil ich mit jemand was anderes mich identifiziere, nicht mein Körper ist. Und wenn ich diesen Körper verändere, ich werde auch nicht mein Körper sein. Ich werde ich sein, weil die Identifikation ist was jenseits von unserem Körper. Aber natürlich, wenn jemand hat das nur erlebt als eine Cis-Identifikation, als mein Körper ist das gleiche wie meine Identität, man merkt nicht, dass das getrennt ist. Ne? Und das, deswegen, ich finde, das ist wichtig, dass Menschen, die diese Erfahrung nicht haben, verstehen, in welcher Situation man sich befindet. Und das den Ratschlag zu geben, das sei authentisch. Ja. Ich habe mal, das möchte ich um meinen Talk schließen. Wir manchmal zu Hause meditieren und dann die Navarolis, wir haben das aus den Theravada gelesen. Genau, sind die Versen von die alte, also die Schule des Buddha, die schon Arahants geworden sind, also die Erleuchtung erreicht haben. Und sie haben danach ihre Erfahrung in Verse ausgedruckt. Und ja, es gab eine, die mich so, also das hat mich getroffen, kann man sagen. Ich sage das auf Englisch, kannst du vielleicht übersetzen. Das ist, it rains only on the covered. It does not rain on the opened. Therefore, you should open the covered, then it will not rain on it.
Ja, es regnet nur an das, was abgedeckt wurde, blub, blub, aber das, was geöffnet wurde, darauf tropft der Regen nicht. Deswegen sollte man es aufdecken.
Genau, you should open the covered, so it won't rain on it, damit es nicht dort regnet. Und für mich macht es total Sinn, weil ich mal zu anderen Menschen gesagt habe, ja, das ist eine Kontradiktion. Ich sage, nee, das macht total Sinn. Wenn du versuchst, was zu verstecken, zu decken in dich, was passiert dann? Dann du hast Angst, dass jemand das entdeckt, dann du hast dann nur Probleme. Wenn du das öffnest und du bist, wie du bist und wer du bist, da es gibt kein Leiden mehr auf diesen Grund.
Ne? Kontraktion, Widerspruch, ne?
Genau, Widerspruch, genau.
Genau, auch in dem Vers hört sich's an wie ein Widerspruch, wie als wenn das gar nicht stimmen kann. Es regnet ja dann auf das, was aufgedeckt wurde. Ne?
Genau. Aber das ist das, also für mich macht es total Sinn. Ich denke, man kann das nicht erklären. Also du verstehst das oder du verstehst das nicht.
Vielleicht war ein Zen-Meister, dieser Schüler. Vielleicht war dieser Schüler ein Zen-Meister, ein früher Zen-Meister.
Der Schüler, der diese...
Dieser Schüler von Buddha, der es so gesagt hat, mit diesem Widerspruch.
Ach so. Könnte sein. So, das war mein Talk. So, hat jemand Fragen?
Ganz viele.
Frag mal.
Also als erstes wollte ich sagen, dass man gar nicht gemerkt hat, dass nicht so der Redner bist.
Nee? Okay.
Mich
entspannt.
Dass du ganz Feuer und Flamme für das Thema ist und dass es dir ganz wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Ich habe gedacht, wahrscheinlich hängt das eher mit deinen Erfahrungen zusammen, dass du dich so fühlst, dass du lieber nicht vor der Kamera bist, aber vielleicht doch gar nicht so mit deiner wahren Identität, weil wenn du sprichst, dann bist du auch bereit, für präsent zu sein.
Du musst kämpfen.
Und dann habe ich eine ganz einfache Begriffsfrage, und zwar nach der Geschlechtsumwandlung. Gibt es denn das Wort trans noch? Weil eigentlich hat man denn ja den Körper angepasst. Also ich hätte jetzt gedacht, dann fällt das Wort weg, eben Transmann oder Transfrau, wenn es eine Geschlechtsumwandlung
also,
gibt.
Also, ja, erstmal, wie normalerweise das Begriff ist Geschlechtsangleichung. Nicht umwandeln, weil man kann Geschlecht nicht um... Nee, das ist gut, das benutzen auch Professionelle. Also das ist nur, dass heutzutage man benutzt, weil das eigentlich, man kann Geschlecht nicht umwandeln.
Ja, stimmt,
also die Navarro zum Beispiel, auch wenn er das möchten wurde, also sorry mit meinem Konjunktiv. Er könnte nie eine Frau sein. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt eine Frau sein. Das geht gar nicht. Also du
wenn ich einen Busen hätte, ne?
Genau, du kannst dich operieren, aber deine Identität ist, hat nichts mit dem Körper zu tun. Ne? Deswegen also so Angleichung. Also du meinst, dass wenn jemand schon den Körper verändert,
ja,
ob dann so, auch als Trans...
ich würde denken, dann fällt das Trans weg.
Ob man
also,
dann Transmann sagen würde?
Ja, genau.
Also für mich eigentlich auch, egal von welchem Körper verändert oder nicht, für mich ein Transmann ist ein Mann, eine Transfrau ist eine Frau. Und ein nicht-binärer Mensch ist ein nicht-binärer Mensch. Also, das ist das Problem, dass wir brauchen irgendwie so diese vielen Etiketten. Also, ein Cis-Mann ist ein Cis-Mann, aber alle sagen, ich bin ein Mann, fertig. Warum dann? Ein Trans-Mann muss Trans-Mann sein. Also, Trans-Mann ist ein Mann, Punkt. Eine Trans-Frau ist eine Frau, Punkt. Ist nicht ein Mann, der eine Frau sein möchte, ist nicht eine Frau, die ein Mann sein möchte. Nein, jeder ist, wer man ist. Deswegen von mir aus, ich würde sagen, es gibt eine Vielfalt und wir sollten lassen, dass jede Person sich selber definiert und selber sagt, wer sie ist. Und, ja.
Dann hast du ja im Rahmen des Buddhismus und deiner Meditation gemerkt, dass du Dinge in der Vergangenheit nicht so richtig aufgearbeitet hast, eben gerade auch deine Identität betreffend. So habe ich es verstanden, dass es im Zuge des Buddhismus und der Meditation nochmal so richtig hochgekommen ist, dass da was innerlich zu klären ist und dass du dann rausgefunden hast, wer du bist und wie du dich fühlst. Und dass du dir dann irgendwie gleich im nächsten Schritt die Frage gestellt hast, passt das überhaupt zum Buddhismus? War das ein Moment einfach der Freude, dass du dich erkannt und gesehen hast? Oder hattest du auch gleich so Ängste, dass der Buddhismus, zu dem du dich ja schon vorher bekannt hast, dass es nicht so passt?
Okay, das ist so ein langer Prozess, weil also als Kind natürlich man erlebt was und dann versucht man, weil man damit nicht umgehen kann, versucht das irgendwie zu decken und irgendwann kommt der Punkt, wo man hat keine Ahnung mehr, was mit einem passiert. Du hast dich, ich verstehe gar nichts, das geht gar nicht oder du weißt nicht mehr, was mit dir passiert und oder willst das nicht sehen. Irgendwie, du siehst, oh, ja, das aber ich kann damit nicht anfangen, weil du könntest damit nie was anfangen und du möchtest das irgendwie nicht sehen. Also ich will von meiner Erfahrung. Natürlich ist wahrscheinlich gibt es so viele Erfahrungen wie Menschen. Ich weiß nicht, wie das für alle ist, aber für mich das war das. Ich wollte das nicht sehen, auch wenn das so hier war. Warum? Weil ich könnte nicht damit umgehen. Irgendwie seit immer und ist schon die Gewohnheit, okay, das sieht man nicht. Und in der Meditation, im Buddhismus, ich hatte vielleicht schon die Mut, das zu bearbeiten oder zu sagen, das muss ich jetzt machen, ich muss jetzt gucken, was passiert mit mir. Und das Gefühl, das war ein bisschen unterschiedlich. Das erste Gefühl ist wie, scheiße, so ein Leiden, das man innen hat, den ganzen Leben vom Leiden und so viel Zeit verschwendet, weil man sich nicht akzeptieren könnte, weil niemand man akzeptiert hat oder sowas. Wenn niemand dich, das Gefühl ist, niemand hat mich mein ganzes Leben gesehen, so wie ich bin. Also das erste Gefühl, ich habe ja nur geweint. Also wenn jemand sagt, es ist okay, wer du bist, das ist in Ordnung und dann einfach total geweint. Danach natürlich kommt diese Befreiung, dieses Gefühl, dass wow, das so den High, ne, als total ist ähnlich, bin ich frei. Ne? Aber dann natürlich hat man dann immer Schwierigkeiten auf dem Weg, das zu äußern zum Beispiel. Ich glaube, die zweite Person, dass ich gesagt habe, sowas direkt gesagt habe, das war Megan. Ich wusste, dass sie gar kein Problem damit haben würde. Also das war klar. Und trotzdem könnte ich das nicht sagen. Mein Körper war total Panik. Ja, auch wenn vom Kopf du sagst, warum? Sie hat kein Problem damit, ist kein Thema. Ne? Aber dein ganzer Körper reagiert, als ob dein Körper jemand andere Person wäre eigentlich. Kommt nicht zusammen mit deinem Kopf. Und dann ist dieser Prozess, hast du das geschafft, hast du das gesagt, dann wieder diese Befreiung. Und dann, scheiße, jetzt kommt die nächste Person jetzt. Und dann musst du dich nochmal outen. Und immer vor diesem Outing, dann kommt diese Angst, dieses Gefühl und danach diese Entspannung. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich pa weiter passieren. Das ist so klein geworden. Ja, ich habe sogar ein Radiointerview gemacht im Deutschlandfunk, wie offen ist. Und, aber es ist immer diese. Ist nicht ein Punkt, wo das war so, jetzt ist so. Es ist es gibt Ups und Downs, ne? So hoch und runter.
Frage,
Ja.
die ist aber sehr persönlich, also es ist okay, wenn du sie nicht beantwortest.
Okay.
Und zwar bin ich der Meinung, dass du zölibatär, glaube ich, ihr sagt immer, ihr wohnt in einer zölibatären WG, wohnst, hat das was damit zu tun, dass du dich für diesen Weg entschieden hast? Oder hast du dich schon vorher für diesen Weg entschieden? Du hast das total unabhängig davon.
Ich glaube, das ist total unabhängig. Das hat mehr zu tun mit meinem buddhistischen Weg und wie ich die Lehre des Buddha verstehe und wie ich mein Leben ausrichten möchte. Also die Frage mit der Transidentität ist zu stellen, okay, ich bin ein Mann und dann kommt die Frage, was für ein Mann ich sein möchte. Und das vielleicht das hat miteinander zu tun. Aber das ist mehr mit mein Leben, wie ich mein Leben leben möchte und nicht so viel mit meiner Identität oder wie ich das auslebe. So wie gesagt, also Sexualität hat mit Identität nichts zu tun am Ende. Egal ob eine sexuelle Orientierung ist oder eine Entscheidung, hat ni nicht wirklich mit der Identität zu tun.
Vielen Dank.
Gerne.
Darf ich mich ein klein bisschen outen?
Ja.
Ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs im Buddhismus und ich habe nie ein Teaching gehört zu Transidentität oder so. Hast du mal zufällig? Also habe ich nicht. Und tatsächlich war eigentlich Outing auch für mich eine Riesenveränderung. Und ich habe festgestellt, als Shai jetzt wieder anfing zu praktizieren, dass viel Bewegung passiert ist. Und da sind schon so ein paar Sachen wie Erinnerungen an Freunde, die nicht ihn mitspielen lassen wollten. Und so viele Zeichen gab es schon. Aber ich war irgendwie mehr damit, irgendwie familiär zu sagen, mag Frauen oder so. Aber ich wusste gar nicht genau, was der Unterschied genau ist. Und eigentlich habe ich das oft gesehen, diese Dysphorie, was für eine Blockade das verursacht, wenn man nicht sein kann, wer man ist. Und das war wirklich ziemlich erschütternd, was für eine Befreiung das war, einfach dazu zu stehen. Aber ich war auch ein großes Problem, weil wir hatten dadurch, dass wir eine Art Lehrer-Schüler-Verhältnis haben. Und ich glaube, du warst der Erste, ich war der Erste, dem du das gezeigt hast.
Ja.
Und ich habe gedacht, nein, das ist nicht unser Ziel. Wir wollen unser Ich loswerden. Und so. Ich hatte totale mentale Probleme, das in mein Konzept als Buddhist reinzubringen. Wirklich, damit muss ich mich ein bisschen outen, weil es gibt wahrscheinlich ganz viel unterdrückte buddhistische Transfrauen, Transmänner oder Identitäts Suchende, die einfach keine Anleitung dafür haben. Deswegen ist uns das auch wichtig, das mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich oute mich jetzt hier in meiner Unwissenheit zu diesem Thema und tatsächlich habe ich eigentlich durch Shai diesen ganzen Komplex erst selber mir erschließen müssen und sehen müssen, dass ich besonders dieser Punkt für eine Gegebenheit halte, dass meine eigene Identitätswahrnehmung, da sie zu übereinstimmen mit meinem biologischen Kennzeichen, von dem jeder sagt, du bist ein Mann, okay, no problem sozusagen. Aber dass das zwei verschiedene Dinge sind, das muss man erstmal verstehen als Normalo, dass das wirklich zwei verschiedene Dinge sind. die gar nicht zusammengehören. Und dass im Buddhismus überhaupt keinen Platz hat, etwas, das so ist, wie es ist, zu ignorieren oder umzuformen, sogar umzuerziehen. Es gibt tatsächlich schreckliches Thema, aber es gibt Bestrebungen hier in Nordschleswig-Holstein, wo Homosexuelle umerzogen werden sollen zu Normalheit. Das ist die Folter der Vergangenheit. Das geht
aber
gar
nicht. Nicht der buddhistische.
Nein, nicht Buddhismus, sondern Christentum in diesem Fall, christlich geprägt. Aber wir sind alle gesellschaftsgeprägt. Und auch im Buddhismus gibt es viel Konservatismus, was das anbelangt. Und es ist wichtig, gerade auch, weil es auch hier in Hamburg Gruppen gibt, oder ich sage, dass ich selber zu einem Buddhismus gehörte, wo bestimmte namhafte Lehrer auch wirklich sagen, also wenn du so bist, geh woanders hin. Zwar nicht so direkt, aber das gibt es. Und das darf nicht sein, das ist ein Widerspruch. Und das lässt sich nicht mit dem Zeugnis des historischen Buddha in Einklang bringen, dass es sowas geben darf. Ne? Aber wir müssen auch selbstkritisch sagen, wir Buddhisten müssen uns mit diesem Thema noch mehr beschäftigen. Und deswegen ist es so ein Novum, dass Shai diesen Prozess durchlaufen hat und auch bereit ist, das zu teilen, weil es ganz viele Menschen gibt, die davon betroffen sind. Also von Nicht-Eindeutigkeit ist jeder achte Deutsche betroffen. Jeder achte Deutsche würde nicht eindeutig sich zuordnen können.
Ich kann das hier, das habe ich vergessen, ich hatte das hier mitgebracht in den Pride Magazine. Ich tippe, wegen dieser dritte Option in dem Pass, in dem Ausweis. Also Mio Linda vom Vorstand der Bundesvereinigung Trans sagt, laut Studien wurde in Deutschland bis zu 1,3 Millionen Menschen bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen, das sie falsch oder unzureichend benennt.
Das muss man sich mal vorstellen. Das sind
Dies kann sowohl intergeschlechtliche Menschen als auch Transpersonen betreffen. Genau, 1,3 Millionen. Und ich hatte ja mir auch geschrieben, dass in Hamburg hat 1,8 Einwohner.
Ja, also
1,8 Millionen, genau. Also 1,3.
Wir sehen 1,8 Millionen Hamburger, weil es ein Riesengebiet ist. Ne? Aber wenn man, das ist ein gutes Bild, genau. Oder nimm ein anderes Bild. Flüchtlinge ist ein großes Thema. Wir haben wesentlich weniger Flüchtlinge als Menschen, die davon betroffen sind. Und genauso wie Flüchtlinge diskriminiert werden können, können Menschen mit nicht eindeutiger Identität sehr leicht diskriminiert werden, einfach aus Unwissenheit. Und der Buddhismus sagt, die Ursache allen Leids ist letztlich Unwissenheit, aber auch in der Gesellschaft. Unwissenheit, Unbildung, ungebildet sein über Zustände, Missstände ist eine Ursache für Leiden. Ne? Und deswegen, wenn wir Buddhisten nicht anfangen, uns solidarisch zu erklären mit dieser Form von Leiden, dann sind wir nicht authentisch eigentlich.
Also alle zum Breit.
Ganz herzlichen Dank
für
deine Offenheit. Es sei denn, hat noch jemand eine Frage oder einen Beitrag, wo ich eigentlich nicht abschneiden kann?
Was eine Nonne als Ratschlag gegeben hätte, das denke ich, diesen Ratschlag müssen eigentlich die anderen bekommen.
Genau.
Häng nicht an deinem Hitlerbild.
Nee, oder an was du denkst, dass ich bin. Häng nicht an die Identität, die du dich für mich ausgedacht hast. Ne?
Ja.
Genau.
Danke, also was war... trotz allem, ob ich selber nicht diese begrenzende oder abgrenzende Haltung hatte, aber trotzdem... aber mehr zu verstehen und an manchen Stellen konnte ich mich auch selber identifizieren, nicht wegen Geschlechtsfrage, sondern viele anderes, was ich mich zurückstecke, nicht zeigen kann, dass ich mich unterdrücke, um geliebt zu werden, akzeptiert zu werden, gehörig zu werden. Und damit konnte ich mich auch sehr viel mitfühlen und hineinsetzen. Und, und vielen Dank.
Gerne. Genau, weil das erlebt jeder Mensch aus bestimmter Intensität. Das Problem, also der Nachteil, aber auch der Vorteil, dass so Transmenschen haben, denke ich, ist, dass wir können das also extrem erleben, dass wir müssen das uns damit beschäftigen. Wenn etwas nicht so stark ist, dann bleibt da vielleicht für immer. Wenn etwas so stark ist, du musst dich damit beschäftigen, sonst kannst du nicht weiterleben. Also ich hätte es, für mich war so fast diese eine Frage vom Leben und Sterben irgendwie, weil das bekommt den Ganzen so groß, so stark, dass du musst dich damit beschäftigen. Und ich glaube, ich hoffe, dass auch hilfreich für Menschen ist, so, die das auch sehen können, dass es gibt diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, das auch helfen kann.
Hier musste man nicht sagen, dass es Leiden gibt in der Welt, ne?
Genau. Hast du eine Depression? Ja, Leiden gibt es nicht. Also das geht gar nicht.
Vielleicht habe ich dich schon mal gefragt, aber wie geht es geht deine Eltern und deine Geschwister?
Was denkst du denn?
Ich denke nichts.
Da schneiden wir danach, ne?
Ja, das müssen wir schneiden, ne?
Also meine Eltern haben gut reagiert. Wir haben gesagt, ja, wir lieben dich, wir möchten, dass du glücklich bist und so. Also richtig toll reagiert. Wir sind in der Phase, hier ist gar nichts passiert. die verneinen. Bisher, sie reden nicht drüber. Also ich habe auch schon vor 10 Jahren ungefähr gesagt, ich mache Frauen und das wurde nie mehr drüber geredet. Und nicht mehr so Thema existiert nicht, sozusagen. Und diesmal, ich weiß nicht, mal gucken, was passiert. Ich verstehe das, normalerweise Eltern brauchen Zeit, weil haben auch jemanden so viele Jahre kennengelernt und dann sagst, nee, das bin ich nicht. Und ich verstehe, dass das schwierig ist. Frau Geschwister, ja, mein Bruder hat das nicht so, gar nicht gut genommen.
Du mal gucken.
Ich habe eine Kamera gesagt, hier und.
Dein Bruder hat gesagt, ist das jetzt eine neue Eskapade von dir und deine Eltern? Das ganze Drama.
Genau. Und so egoistisch.
Die Mutter ist sehr, sehr nett, aber die Mutter hat ganz apathisch weggeschaut. Ja, du bist erwachsen genug und so.
Ja, so.
Das ist Unfähigkeit. Das ist ganz, viele Eltern wissen nicht, damit umzugehen.
Fremde mit der Zeit. Mal gucken. Aber ich verstehe das immer. Ich habe auch von anderen Eltern gehört und das braucht man schon ein bisschen Zeit. Ja.
So ähnliche, mal gucken. Vielleicht ähnliche Geschichte. Ein polnischer Mann von unserer Zen-Schule, der ist dann auch nach Korea gegangen zu unserem Tempel, Zen-Tempel. Und dann, er wollte wirklich Mönch werden. Und nicht nur in unserer Zen-Schule, sondern im größten Zen-Orden in Korea. Und seine Mutter, und er ist inzwischen wirklich richtig ordinierter Mönch, lebt in Korea im Tempel, im Kloster. Und seine Mutter, sie betet immer noch,
dass er zurückkommt.
Ihr Sohn nicht in die Hölle
fallen. Okay. Nee, meine Eltern sind nicht religiös, so von daher. Ja. Ich will nur einmal gesagt, dass, aber das war, weil ich gesagt habe, dass ich nicht getauft bin, weil in Spanien sind so alle katholisch. Und ich habe mal gesagt, ich bin nicht getauft und die Kinder waren alle so erschreckt. Dann, wenn du stirbst, gehst du in die Hölle. Ja, okay.
Ja. Ihr Lieben, es ist später und ich wollte nicht gerne diesen Talk unterbrechen. Ich schlage vor, dass
Ich habe gut von dir gelernt, oder?
Ja, du hast gut gelernt, du hast verlängert, genau. Aber noch auch. Ich würde vorschlagen, dass wir im Moment ruhig sind, so meditativ ruhig sind. Und wenn ihr mir erlaubt, würde ich einen Segen sprechen und wir machen Schluss.